die Bedrohungen nehmen radikal zu. Auf alle. Das weiß man zwar, aber wenn es einen nicht selber erwischt hat, ist es vielleicht doch immer noch sehr abstrakt und es ist eben keine abstrakte Bedrohung.
Unboxing IT, ein Podcast von DataGroup.
Hi und herzlich willkommen zu Unboxing IT zusammen mit Millie.
Und Froni, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Heute geht es um einen konkreten Hackerangriff bei IHK. Zu Gast haben wir heute dazu eingeladen Petra Engstler-Karasch. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm seit 2021 und hat bereits langjährige Führungserfahrung in der Kammerorganisation. Ihre unternehmerischen Wurzeln sind Aufbau eines Medien- und Softwarehauses für Lernmedien. Sie ist zudem Expertin für Personal- und Organisationsentwicklung sowie externe Auditorin. Petra engagiert sich in zahlreichen regionalen Gremien und Initiativen rund um Innovation, Digitalisierung und Wirtschaft. Ich würde noch was dazu sagen, und zwar IHK Ulm vertritt die Interessen von über 40.000 Unternehmen in der Region. Das ist schon ganz schön viel. Und unterstützt Gründerinnen und Gründer, berät Unternehmen in Fragen von Ausbildung bis Digitalisierung und ist Impulsgeber für die regionale Wirtschaft.
Ja, und ich freue mich total, dass Petra heute dabei ist und ja, den Hackerangriff bzw. den Fall, den sie hatten bei der IHK, mit uns beleuchtet. Und wir haben uns hier noch einen zweiten Gast mit ins Boot geholt, der dann die Aussagen von Petra und auch die Strategien so ein bisschen einordnet aus Expertensicht und auch aus Dienstleistersicht. Und zwar ist das Sebastian Kloss. Sebastian ist seit über neun Jahren schon in der IT-Security zu Hause, hat Erfahrung in der operativen Analyse bis hin zur strategischen Leitung. Und ist nach seiner Zeit als Sicherheitsingenieur bei RIT Systems 2018 dann zu DataGroup gewechselt und übernahm dort Führungsverantwortung, vor allem im Offensive Security Umfeld. Und heute ist er Teamleiter für Security Automation und Response. Also er und sein Team unterstützen Unternehmen beim proaktiven Schutz von Cyberangriffen. Ist heute also genau der richtige Experte, um genau diesen Fall zu beleuchten. Ich freue mich drauf. Lass uns direkt mal reinsteigen, oder Froni?
Ja, auf jeden Fall.
Hi Petra, hi Sebastian, schön, dass ihr beide heute da seid. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo zusammen.
Hi, ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind und einmal nochmal einen genaueren Einblick bekommen, wie es denn bei einem speziellen Vorfall abgelaufen ist. Also wir haben heute das Thema Incident Response, Vorfall bei IHK. Und Petra, die erste Frage wende ich mal direkt an dich. Kannst du uns mitnehmen, was ist denn genau passiert und wie hat IHK den Angriff damals denn bemerkt?
Ja gut, das ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her. Ich war im Urlaub am Comer See und habe einen Anruf von meinem IT-Leiter gekriegt, dass wir einen Vorfall haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir als IHK ja Teil eines gemeinsamen IT-Verbunds sind. Das heißt, es gibt einen zentralen Internetknoten, über den alle IHKs ins Internet gehen bei unserem Dienstleister. Und dieser Dienstleister hat, nachdem die den Vorfall festgestellt haben, ich sage auch gleich noch was zum Hintergrund, haben sehr schnell beschlossen, dass man uns vom Internet abtrennt, was letztendlich auch eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Einstiegspunkt, das war dann das Ergebnis auch der Analyse, war also ein Server, auf dem das zentrale Wissensmanagementsystem der Gesamtorganisation gehostet wurde. Und von dort ist der Angreifer über Umwege eben bei unserem IT-Dienstleister gelandet. Und als sie das eben erkannt haben, haben sie in Abstimmung mit den externen IT-Forensikern sehr schnell die Entscheidung bezüglich der Internettrennung getroffen. Im Ergebnis konnten sehr viele Schäden abgewendet werden, aber es war natürlich schon eine massive Störung im Außenkontakt und natürlich auch im Arbeiten für uns in den IHKs. Die Analyse im Nachgang hat dann ergeben, dass es wohl ein APT-Angriff war mit dem Ziel einer langfristigen Infiltration. Über wer das war, kann man nur mutmaßen bis heute.
Ja, Petra, sowas passiert natürlich dann immer, wenn man gerade im Urlaub ist und eigentlich gar nicht damit rechnet. Sebastian, kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was genau APT-Angriffe oder APT-Gruppen sind?
Ja, sehr gerne. Vielleicht erstmal kurz zu dem Wort APT. APT steht für Advanced Persistent Threat, also im Prinzip eine fortgeschrittene und anhaltende Bedrohung. Die zeichnet sich in der Regel besonders dadurch aus, dass sie zielgerichtet und langanhaltend eben sehr professionell durchgeführt wird und in der Regel von hochorganisierten Gruppen, ja, die häufig auch staatlich unterstützt und professionell organisiert sind, durchgeführt werden. Das heißt, in der Regel sind das wirklich bekannte Gruppierungen, die gängige Techniken nutzen, die man auch einsehen kann, die wirklich sehr professionell sind. Und die Motive dieser Gruppen sind in der Regel eben Spionage, Sabotage oder letzten Endes wirklich auch eine finanzielle Motivation, ja, wie in dem Fall.
Wie lief denn der erste Krisenmoment ab? Also du hattest gerade schon berichtet, was so die ersten Reaktionen war, aber wer war zuerst involviert und wie wurde intern bei euch direkt reagiert?
Ja, also der zentrale Dienstleister hat gleichzeitig die Hauptgeschäftsführung und die IT-Leitungen informiert und die IT-Sicherheitsbeauftragten. Wie gesagt, es war absolut Urlaubszeit, es war irgendwie Mitte August. Im Nachhinein glauben wir, dass das durchaus auch Absicht war. Und da ist natürlich dann schon die Frage, gibt es alle Handynummern? Ne? Weil, wie gesagt, Mail ging nicht. Und ich glaube, das ist so eins der ersten Learnings auch. Ich vermute, dass auch bei unserem IT-Dienstleister diese Listen deutlich aktueller gehalten werden und vor allem auch ausgedruckt vorliegen. Das ist nämlich das Nächste dann. Und konkret haben wir dann im Laufe des ersten Tages sofort die Mitarbeiter informiert und eine Sprachregelung definiert, die zu dem Zeitpunkt noch äußerst vage war, auch für den externen Kontext. Wir haben zwar im August schon die Situation, dass auch die Mitgliedsunternehmen deutlich weniger von uns wollen, als das so außerhalb der Urlaubszeit ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch zeitkritische Anwendungen, wie eben sowas wie Ursprungszeugnisse, wie Kanäs und so weiter. Und wir wollen ja nicht, dass die LKWs an der Grenze stehen und keine Papiere dabei haben, ja. Und wir haben dann als nächstes sehr, sehr schnell auch noch am ersten oder ich meine am zweiten Tag einen Krisenstab eingerichtet, haben das zunächst eben tatsächlich über Handykonferenzschaltungen gemacht, weil das war die bestmögliche Möglichkeit zu dem Zeitpunkt. Da war ich als Hauptgeschäftsführer, die Geschäftsleitung, unser Leiter IT, unsere Leiterin Rechtssteuern, dann der Jurist, der für Datenschutz zuständig ist und auch die Kollegin, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit leitet, waren in diesem Krisenstab. Und wir haben uns dann während des Zeitraums mindestens einmal am Tag kurz geschlossen, in den Zeiten, wo es ja dann hektisch wurde, durchaus auch öfter. Wir hatten das Glück, und das ist aber auch wiederum ein Learning, dass wir neben unserem normalen Mail-System auch noch ein externes Mail-Tool im Betrieb hatten, das woanders gehostet wurde, nämlich Sweep, weil darüber haben wir unsere Veranstaltungseinlagerungen immer laufen gehabt. Das war aber zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt Zufall. Das hatte den Riesenvorteil, dass wir die Mitglieder, von denen wir zugelassene E-Mail-Kontakte haben, sehr schnell informieren konnten. Und bei den anderen haben wir dann tatsächlich einen Brief geschrieben. Also es waren durchaus auch Kosten. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, wir haben 40.000 Mitglieder und da ging schon auch viel per Post nochmal raus. Hat uns aber auch wiederum den Vorteil gebracht, dass wir mehr verifizierte E-Mail-Adressen haben, weil wir das natürlich genutzt haben, um auch gleich nochmal nach digitalen Kommunikationsdaten abzufragen. Ja, soweit mal die ersten Maßnahmen.
Sebastian, jetzt würde ich mal dein Expertenwissen mit einbeziehen. Kennst du so ein Vorgehen? Also ist dir das bekannt, wie jetzt in dem Fall auch IHK damit umgegangen ist? Oder gibt es was, worin sich das deiner Erfahrung nach unterscheidet?
Nee, ist richtig. Also im Prinzip ist es ja so, dass diese APT-Gruppen, von denen wir hier im Moment vom Motiv her ausgehen, sehr professionelle Gruppen sind, die bewusst eben sich natürlich bekannte Ziele aussuchen, deren Aufmerksamkeit und in Folge natürlich auch die Wirksamkeit sehr hoch ist. Ja, weil das natürlich in Medien landet, ja, weil das natürlich von der Reputation her natürlich ein sehr umfangreiches letzten Endes. Grundsätzlich ist es natürlich hier so, dass die Erstreaktion der IHK tatsächlich in dem Fall sehr vorbildlich war, muss man sagen, weil es ab Detektion, ja, um natürlich die sofortige Reaktion in einem solchen Falle geht und auch gerade eben entscheidend ist, welche Maßnahmen ich zuerst treffe. Ja, da geht es wirklich um Sekunden, Minuten, da muss man wirklich schnell sein. Es geht wirklich ab Angriffserkennung darum, mittels Erstreaktion den Angriff gezielt, ja, zu stoppen, respektive einzudämmen, um natürlich eine Verbreitung auch im Netzwerk letzten Endes, ja, einzudämmen und zu stoppen. Ja, das haben sie dann letzten Endes gemacht, indem natürlich netzwerkseitig erstmal alles getrennt wurde. was im Prinzip auch der erste Schritt ist, ja, in so einem Fall, dass ich Systeme, die betroffen sind und in dem Fall sogar alle Systeme isoliere, ja, also abkapsel, sodass ich nicht die Möglichkeit schaffe, dass ein Angreifer sich auch, ja, innerhalb des Netzwerkes noch weiter ausbreitet. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist zu erwähnen, dass natürlich Systeme, da kommen wir später aber vielleicht auch nochmal zum Thema, sollten natürlich nicht grundsätzlich abgeschaltet werden, sondern wie in dem Fall nur vom Netzwerk getrennt werden. Das heißt, hier wurde tatsächlich sehr vorbildlich reagiert und es ist ein sehr bekanntes Vorgehen, was viele Unternehmen, die betroffen sind, auch in dem Moment einleiten. Was vielleicht wichtig noch zu erwähnen ist, ist halt, dass natürlich, wenn man sich den Trend im Moment anschaut von Angriffen, die beobachtet werden, ist das Szenario natürlich eher untypisch, ja, weil wenn man so in die Medien schaut, ist natürlich häufig im Moment Ransomware immer wieder ein Thema, ja, Vollverschlüsselung. Zum Glück war da natürlich jetzt nicht die IRK von betroffen, ja, aber es ist natürlich schon interessant, das Motiv der Angreifer letzten Endes natürlich mit einem Hebel große Aufmerksamkeit zu generieren. Aber letzten Endes natürlich wichtig ist, dass richtig reagiert worden ist, eine weitere Verbreitung letzten Endes unterbunden wurde und somit wurde da wirklich vorbildlich reagiert.
Vorbildlich reagiert und vor allem auch schnell reagiert. Das deutet ja dann darauf hin, dass sich die IHK schon vorab mit Prävention beschäftigt hat. Gab es denn vorab schon einen Notfallplan und wie gut hat dieser dann funktioniert?
Ja gut, also unser Notfallplan kam ja jetzt gar nicht wirklich zum Tragen, sondern der beim IT-Dienstleister und der hat ganz offensichtlich gut funktioniert. Wir haben ein übergreifendes IT-Sicherheitshandbuch, das für uns alle auch verpflichtend ist. Und also wir haben uns da immer sehr, sehr eng dran gehalten. Das ist aber auch der Punkt, wenn Sie nach den Learnings fragen, das wird jetzt deutlich häufiger noch aktualisiert und wir werden deutlich häufiger darauf neu verpflichtet. Also das ist tatsächlich etwas, was man im Nachhinein nochmal nachgesteuert hat. Aber der Notfallplan und ich denke auch mal so das Krisenmanagement, was wir im Risikomanagement so als Maßnahmen im Vorfeld für Cyberangriffe definiert hatten, würde ich mal sagen, hat funktioniert soweit, ja.
IHK hat ja auch in dem Fall mit dem Partner des IT-Unternehmens zusammengearbeitet. Gab es denn auch eine Zusammenarbeit mit externen IT-Forensikern und Behörden? Und wenn ja, hat das gut funktioniert oder kann man da noch Verbesserungen anbringen?
Ja gut, also vielleicht zunächst zu den Forensikern. Unser zentraler Dienstleister hat dann sehr schnell mit der Etiette zusammengearbeitet und die haben das gemeinsam auch analysiert. Die Etiette ist dann auch bei jedem von uns nochmal, wenn wir uns überlegen, es gibt 79 IHKs und wir sind alle eigenständige Körperschaften. Das heißt, die IT sieht überall ein bisschen anders aus. Und wir sind jetzt eine IHK, die fast alles beim Dienstleister hostet. Das ist aber nicht bei allen so und das muss auch nicht so sein. Und insofern sind die dann durchaus auch in die einzelnen Häuser gegangen mit unterschiedlicher Intensität. Aber auch das hat, ja, das hat halt einfach ein Stück Zeit gekostet dann. Und da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf. Dann zu den Behörden. Ich meine, die Frage ist ja, Datenschutzmeldung ja oder nein? Da haben wir relativ lang diskutiert. Natürlich auch die Juristen in den Häusern, die für Datenschutz verantwortlich sind. In Baden-Württemberg haben wir uns dann darauf verständigt, dass wir zentral über unsere externe Datenschutzbeauftragte, an der sind wir alle 12, mit der arbeiten wir alle 12 zusammen, eine gemeinsame Meldung machen. Es war ein Stück weit eine vorsorgliche Meldung, weil wir hatten keinen Datenabfluss, also zumindest war das die Information. Und insofern ist es natürlich die Frage, muss ich melden oder muss ich nicht melden? Auf der anderen Seite, gerade als Körperschaften, war uns auch wichtig, da mit gutem Beispiel voranzugehen. Und deswegen haben wir dann doch sehr zeitnah, also ich würde mal sagen, es war auf jeden Fall innerhalb der ersten 3 Tage auch Meldung gemacht. Vielleicht, wenn ich noch nachschieben darf, da kann man natürlich schon sagen, dass also 16 Landesdatenschutzgesetze bei so einem zentralen Vorfall bei einer Organisation, die bundesweit agiert, jetzt ja eher hinderlich sind, ne? Weil wir uns mit den Kollegen in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, wo auch immer abstimmen mussten. Also es konnte jetzt ja nicht der Dienstleister mit seinen Datenschutzbeauftragten zentral fürs Land melden. Das geht ja nicht, ne?
Ja. Das stimmt. Sebastian, ich würde noch mal auf den Vorfall an sich ganz kurz eingehen. Es war jetzt diesmal ein Zero-Day-Angriff. Du sagtest vorhin schon, das ist nicht mehr das generelle oder das moderne Vorgehen. So nenne ich es jetzt einfach mal. Wie oft passiert denn so ein Vorfall aktuell noch?
Ja, also es ist natürlich schon, also dass wir in letzter Zeit sehr viele Ereignisse erkennen, ja, die viele Kunden betroffen. kann ich gleich mal einen kleinen Exkurs machen, was das vielleicht im Moment so für Top, ja, Angriffsvektoren sind, die so existent sind. Hier in dem Fall wurde ja eine Wissensdatenbank, also die zentrale Wissensdatenbank, eben von extern kompromittiert. Man geht, wie gesagt, davon aus, dass es natürlich eine Zero-Day-Schwachstelle war. Gerade bei Zero-Day, was bedeutet das? Im Prinzip ist es ja eine noch unbekannte Schwachstelle, die häufig als initialer Angriffsvektor, ja, von Angreifer benutzt wird. Gerade die sind natürlich interessant, weil die nicht bekannt sind und der Hersteller in der Regel noch nicht wirklich eine Mitigationsmaßnahme bereitstellt. Ja, das heißt, im Beta-Beispiel eine IHK natürlich auch Probleme hatte, diese Schwachstelle zeitig zu beheben, weil sie halt noch nicht bekannt war. Und das ist immer sehr gefährlich, ja. Gerade wenn so Schwachstellen, ja, am Wochenende oder sowas vielleicht veröffentlicht werden, der Hersteller bietet mir noch gar keine Möglichkeit, überhaupt was zu tun. Das heißt, mir sind die Hände gebunden. Das Einzige, was ich dann natürlich machen kann, da kommen wir vielleicht später nochmal im Bereich der Strategie nochmal drauf zu sprechen. Natürlich kann ich, ja, präventiv da ein bisschen was machen, ja, um auch so Zero-Day-Angriffe zu erkennen. Aber in der Regel ist es halt immer schwierig. Ich habe keine Möglichkeit, die zu beheben. Ich habe keinen Patch. Das heißt, im Zweifel muss ein Workaround her. Ja, und das ist schon heutzutage noch einer der Hauptszenarien, das schon. Aber es ist natürlich so, wenn man sich die Top-Angriffe mal anschaut, die wir so beobachten als Dienstleister, ist es immer noch im ersten Step eigentlich natürlich Phishing. Ja, Phishing, Business-E-Mail-Compromise, klassischer Typ. Das ist natürlich die Hauptursache für initialen Access in den Unternehmen, tatsächlich Phishing ist. Ne, Angreifer geben sich als der Chef aus, Lieferant oder Geschäftspartner, was natürlich sehr kritisch ist. Gerade heute mit generativer KI habe ich natürlich auch Möglichkeit, sehr authentisch zu sein. Ja, also den Sprachstil von jemandem zu imitieren, eine individuelle Anrede zu haben, weil ich über Instagram oder andere, ja, Social-Medien-Plattformen mir schon ein gewisses Bild von der Person verschafft habe und irgendwie authentisch wirke. Ja. Das Weitere, was wir haben, ist natürlich Schadsoftware, die sich über die ganzen Cloud-Dienste oder File-Sharing-Dienste im Internet, ja, verbreiten. Nehmen wir jetzt mal so Stichwörter Dropbox, WeTransfer, Google Drive. Das sind natürlich extern, ja, gehostete Anwendungen in der Cloud, wo natürlich dann Anhänge vielleicht nicht ordentlich geprüft werden können. Ja, das ist natürlich auch einer der Haupteinfallstore. Und dann kommen wir eigentlich schon zu dem, nämlich das Ausnutzen von entweder ungepatchten Anwendungen, ja, oder halt wirklich Zero-Day, nicht bekannten Schwachstellen, gerade von Geräten, die als Edge-Devices bezeichnet werden. Also alle Geräte, die im Internet hängen und einen Angreifer theoretisch von extern auch Zugriff, ja, erlangen kann. Und das ist natürlich ein Thema, wo ich präventiv natürlich was machen kann, aber ehrlicherweise keiner vor geschützt ist. Deshalb sehr interessant, wie hier vorgegangen worden ist. Genau.
Ja, gerade dieser Notfallplan, den Petra vorab schon mal mit angesprochen hat, war ja eigentlich echt ausschlaggebend, dass nicht alles sehr lange stillgestanden ist. Ich würde dennoch mal, Petra, gerne die Frage stellen, gibt es denn rückblickend aus der Managementperspektive irgendwas, was du anders machen würdest?
Also aus Managementsicht rückwirkend. Ja, also ich glaube, dass wir mit der Akutsituation gut umgegangen sind. Ich wäre vielleicht noch ein bisschen schneller im Informieren von Mitgliedern und Kunden. Da haben wir uns tatsächlich 2 Tage Zeit gelassen, weil wir am Anfang natürlich auch gedacht haben, naja gut, vielleicht ist ja morgen alles wieder gut. Ne? Wir wussten ja nicht genau, was passiert ist. Und die Frage ist ja, wann gehst du in die große Informationsschleife? Das ist schon nicht ganz einfach zu entscheiden. Und zwar gar nicht, weil man irgendwas hinten halten will, sondern auch, weil man ja nicht beunruhigen will. Und da würde ich heute sagen, da würde ich noch schneller die Entscheidung treffen und ich würde mich sofort darum kümmern, Gegenmaßnahmen einzuleiten, um kritische Prozesse unterbrechungsfrei zu halten. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, also Bescheinigungen in der Außenwirtschaft, dann unseren Zahlungsverkehr oder auch sowas wie die Durchführung unserer Prüfungen. Ne? Ich meine, Gott sei Dank war es August, das muss man ganz klar sagen. Ja, also wenn sowas bei einer IHK im November passiert, wenn Hauptprüfungszeit ist, dann sieht das nochmal ganz, ganz anders aus, was die Breitenwirkung betrifft, wenn die Systeme einfach nicht erreichbar sind. Und jetzt mit Blick auf die Gesamtorganisation, also das war jetzt gerade spezifisch unsere IHK, blickt auf die Gesamtorganisation, waren wir im Nachhinein betrachtet nicht an allen Stellen darauf vorbereitet, sofort auf den Vorfall zu reagieren und direkt zu informieren, zum Beispiel Meldungen auf unseren Internetseiten zu haben. Ja, weil klar, die hingen in diesem dann abgetrennten Teil konnten also praktisch nicht gepflegt werden von innen. Und bis wir da endlich auf allen 79 IHK-Websites eine Meldung drauf hatten, dass wir einen Cybervorfall haben, das hat meiner Meinung nach zu lange gedauert. Da ist aber auch gegengesteuert worden. Also die Internetseiten und die digitalen Services, die sind jetzt gespiegelt nochmal bei einem externen Cloud-Anbieter, um eben genau das tun zu können. Es gibt jetzt auch sogenannte Notfalltenants für die Kommunikation eben zwischen dem IT-Dienstleister und den IHKs. Also das würde ich sagen, waren so die großen Learnings.
Hört sich an, als wäre jetzt auf jeden Fall, was Prozesse und Kommunikation betrifft, gut prepared, sollte das dann tatsächlich nochmal in so einen Ernstfall geraten.
Naja, also wir haben einen gnadenlosen Anstieg von Zugriffen. Ne? Also klar, wir haben interessante Daten.
Ja, auf jeden Fall.
Das leitet mich jetzt gleich mal zur nächsten Frage, über die ich mir so notiert habe. Wie sieht denn heute eure Cybersecurity-Strategie aus und was genau habt ihr denn nach dem Vorfall geändert?
Also wir haben vier ineinandergreifende Bausteine, die die Strategie ausmachen heute. Das ist zum einen das vorhin schon mal zitierte IT-Sicherheitshandbuch mit den IT-Sicherheitsvorgaben für die Gesamtorganisation. Das ist im Prinzip so die Baseline, ja. Und das Handbuch wird von unserem IT-Dienstleister mit den externen Forensikern permanent fortgeschrieben, von uns umgesetzt und wir werden daraus auch regelmäßig verpflichtet. Dann natürlich, vorhin ist es schon angeklungen, das Thema Prävention und User Awareness. Also wir haben natürlich ein Awareness-Portal, wir machen regelmäßig Kampagnen, wir machen aber auch nochmal kleine Wissenshäppchen und Unterweisungen in unseren monatlichen Mitarbeiterinfos. Also es ist ein Punkt in jeder Mitarbeiterinfo, sodass wir eben nicht nur die Awareness-Themen machen und natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht einmal zu viel klicken, dann auch direkt adressieren, sondern versuchen, das auch immer noch mal in einen größeren Kontext zu setzen, weil ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wir wissen ja, dass ein ganz, ganz großer Teil der Vorfälle eben darüber verursacht wird. Dann dritter Baustein ist die regelmäßige externe Validierung unserer Aktivitäten. Also wir machen so Compliance-Checks und Reifegrad-Assessments eben mit dieser Adyet, die auch im Vorfall dann uns unterstützt hat. Und wir werden ja durch unsere Rechnungsprüfungsstelle, die ich auch gerade wieder im Haus habe, im Rahmen unserer jährlichen Prüfungen auch nochmal gecheckt, auch auf unser Risikomanagement. Und das vierte sind natürlich die ergänzenden internen Vorkehrungen für den Ernstfall. Also klar, Alarmverteiler, Kontaktinfos, habe ich vorhin schon gesagt. Die redundante Sicherung wesentlicher Mitgliederdaten für den Fall des Aussperrens, das war auch ein Learning, ne? Weil man muss ja sagen, wir waren intern ja Gott sei Dank in der Situation arbeitsfähig. Also innerhalb der IHK-Organisation konnten wir eigentlich ganz normal arbeiten. Wir waren nur nicht in der Lage, nach außen zu kommunizieren, was aber ja eigentlich unser Business ist. Also in aller Regel sollten wir uns ja nicht mit uns selber beschäftigen. Und eben die Alternativfestlegung für Prozesse, um Ausfallzeiten gering zu halten, also auch gut auf gut Deutsch im Ernstfall wieder auf Papier umzustellen, was auch nicht mehr alle im Haus konnten. Also die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen waren sehr gefragt, die zum Beispiel auch noch wussten, wie wir unsere Rechnungen per Papier bezahlen können, wenn die Datenübertragung zu den Banken einfach nicht funktioniert.
Ja, viele Themen, die dann erstmal aufploppen, aber die IHK ist schon gut vorbereitet. Sebastian, wie würdest du die Strategie der IHK beurteilen?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es genau das, was es braucht. Ich muss im Prinzip in dem Bereich immer mehrschichtig denken. Ja, ich brauche eine mehrschichtige Sicherheitsstrategie. Da sind wir im Bereich Prävention. Wir haben ja schon Stichwörter gehört wie Sicherheitshandbücher. Wir sprechen über Systemredundanzen. Notfalltenants habe ich gehört. Multifaktor-Authentifizierung, Assessments. Ja, wenn man das jetzt mal mehrschichtig betrachten würde im Bereich zum Beispiel der Prävention. Ja, geht es ja erstmal grundsätzlich rum, dass ich gut gerüstet bin und Angriffsfläche verringere. Ja, da sind wir im Bereich Richtlinien zu schaffen, Multifaktor-Absicherung zu haben, Zugriffskontrollen zu schärfen und die Systeme grundsätzlich zu härten, ne, über Assessments und regelmäßige Prüfungen etc. Das zweite könnte sein, innerhalb der Erkennung wäre auch eine Schicht. Ja, also Angriffe schnell erkennen, da haben wir Stichwörter gehört wie Monitoring, also eben bei gewissen Alarmen eben richtige Meldewege zu haben, bei Anomalien, die technisch erkannt werden, ne? Dass dort entsprechend auch Mitarbeiter oder Verteiler oder auch technische Ansprechpartner eben auch konsultiert werden direkt, ja, dass gehandelt werden kann. Und innerhalb der Reaktion selbst, ja, hatten wir ja schon gehört, dass es wichtig ist, wir brauchen Notfallpläne, wir brauchen Handbücher. Was sich auch immer empfiehlt, sind Übungen, also so Tabletop-Exercises, also wirklich mal den Ernstfall mal durchzuspielen, ne, mit dem Dienstleister und zu prüfen, Mensch, sind die Meldewege und Ketten richtig, funktioniert das? In so einem Notfallplan vielleicht auch mal Sofortmaßnahmen zu bestimmen, also explizit reinzuschreiben, was passiert denn? Das heißt, das Netzwerk wird getrennt etc. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel eine Notfallkarte, ja, an jeden Mitarbeiterarbeitsplatz zu legen, wo genau drin steht, okay, wie hat sich der Mitarbeiter zu verhalten, wenn er Anomalien erkennt, ja, an seinem Arbeitsplatz? Und klar, was ein ganz wichtiges Stichwort ist, ist Resilienz, ja, eben den Schaden zu begrenzen, indem ich eben über Redundanzen eine hohe Verfügbarkeit schaffe, dass ich Backups habe, im besten Fall vielleicht noch offline, also unveränderbar, dass ich eine Segmentierung habe, dass ich Tests habe. Das heißt, ich habe natürlich auf mehreren Schichten Möglichkeiten, ich sag mal, eine Strategie zu entwickeln, um mehrschichtig dagegen anzugehen. Ja, und das ist im Prinzip auch die Quintessenz. Und natürlich haben wir als letzte Komponente die menschliche Komponente, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, im Thema Awareness schaffen, ist klar, ne? Genau. Das wären so die Punkte, die ich sehe, ja, wo man mehrschichtig an so eine Strategie rangehen sollte als Unternehmen. Also genau richtig, wie das bei der IHK letzten Endes auch durchgeführt wurde.
Als Teil des Krisenstabs und natürlich jetzt auch die ganzen Nachgespräche, Workshops und so weiter, die ihr bei euch im Haus macht, Petra, hat sich denn seither deine Perspektive auf die IT-Sicherheit und auch auf deiner Führungsrolle geändert?
Jein. Also ich glaube, mir ist nochmal absolut bewusst geworden, dass es natürlich keinen absoluten Schutz gibt. Ich meine, das weiß man eigentlich, aber wenn man an einem zentralen Rechenzentrum hängt, ja, denkt man ja schon, auch für das Geld, das man da bezahlt, sagen, die werden schon wissen, was sie tun. Wussten sie ja auch, muss man ganz klar sagen. Mir ist nochmal absolut bewusst geworden, dass die präventiven Maßnahmen und die Notfallskonzepte genauso wichtig sind wie die Reaktion. Also sich nochmal deutlich mehr Gedanken zu machen über die Reaktion im Falle. Und dass das natürlich kein reines IT-Thema ist, sondern Chefsache und dass das auch so behandelt werden sollte. Also ich glaube, wir waren mit unserem Krisenstab ganz gut aufgestellt. Ganz ehrlich, das haben wir in dem Moment uns überlegt, wer da reingehört. Das Thema habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Na, wenn nochmal sowas passiert, weiß ich, okay, die und die und die müssen auf jeden Fall zusammenkommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, über solche Vorfälle offen zu sprechen, intern wie extern. Deswegen finde ich auch solche Formate wie dieses sehr gut.
Das freut uns natürlich. Gab es denn für euch im Nachhinein jetzt auch langfristige Auswirkungen? Also man kann jetzt bestimmt auch durchaus ein Positives daraus ziehen, dass ihr Prozesse verändert habt, interne Kommunikation umgestellt, vielleicht präventiv nochmal Maßnahmen getroffen habt. Aber gab es denn auch noch andere Auswirkungen, vielleicht auch in negativer Weise, beispielsweise Vertrauensverlust bei den Mitgliedern oder Ähnliches?
Ja, also ich würde es mal sagen, wir hatten keinen direkten Vertrauensverlust. Im Gegenteil, wir wurden von den Mitgliedern eigentlich gelobt für unsere Kommunikation. Natürlich hat sich vermutlich der eine oder andere geärgert, der gerade seine Papiere gebraucht hat und was dann tatsächlich natürlich schon ein Ticken länger gedauert hat. Wenn man jetzt mal nach innen guckt, muss man sagen, haben unsere digitalen Services in Summe schon recht lange gebraucht, bis sie alle wieder online waren. Und da ist vielleicht doch nochmal ein Learning, weil natürlich die Sicht der ITler da oft eine andere war als unsere. Die sind danach gegangen, was ist am schnellsten gehärtet und was kann dann am schnellsten technisch von der roten in die grüne Zone gebracht werden. Aus unserer Nutzung waren das aber nicht unbedingt die Anwendungen an der einen oder anderen Stelle, die jetzt aus Mitgliedersicht die relevantesten waren. Und das ist vielleicht nochmal so ein Learning, das man durchaus gucken kann. Wir haben jetzt, und das ist eben positiv wiederum, dokumentierte How-Tos für den Wiederanlauf bei den Dienstleistern, durchaus mit einer entsprechenden Priorisierung. Und intern hat uns der Vorfall jetzt schon dazu angehalten, nochmal den Augenmerk auf besonders geschäftskritische Anwendungen eben zu setzen und eben zu schauen, was hosten wir gegebenenfalls redundant nochmal. Und natürlich, wir überwachen die Systeme deutlich engmaschiger. Also wir scannen wöchentlich und diese Scans werden auch wöchentlich ausgewertet. Das war vorher schon auch so, aber ich glaube, man ist mit den Findings nicht ganz so konsequent und nicht ganz so zeitnah umgegangen, wie das jetzt der Fall ist.
Welche Verantwortung siehst du denn bei einer Organisation wie jetzt in eurer, wenn es um Cyberresilienz in der Wirtschaft geht?
Naja gut, das war ja jetzt alles unsere interne Geschichte. Unser Hauptjob ist ja eigentlich der nach außen. Und wir sehen schon, dass wir eine zentrale Verantwortung oder auf jeden Fall eine Mitverantwortung tragen, die regionale Wirtschaft im Bereich Cybersicherheit und Cyberresilienz eben zu stärken. Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Aktivitäten in dem Feld deutlich ausgeweitet, machen regelmäßig Informationsveranstaltungen, beraten individuell als Initiativ. Tiefberatung rund um Themen IT-Sicherheit, Bedeutung neuer gesetzlicher Vorgaben, eben NIS2, Cyber Resilience Act und so weiter. Es gibt da ein besonders niederschwelliges und praxisnahes Instrument, das ist dieser kostenfreie Cybersicherheitscheck BW, besonders für kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben das schon bei 70 Unternehmen durchgeführt. Das ist alles initial. Eine IHK ist dafür da, Initialberatung zu machen. Kostenfrei, niederschwellig, mit dem Ziel, möglichst viele zu erreichen, um dann eben Dienstleister den Unternehmen zu empfehlen, entsprechend Dienstleister für die Umsetzung mit ins Boot zu holen. Und dann haben wir eben regelmäßige Veranstaltungen, wie zum Beispiel Chefsache Cybersicherheit. Da werden aktuelle Lagen, neue gesetzliche Anforderungen und praktische Sofortmaßnahmen stehen da im Mittelpunkt und werden da diskutiert. In der Regel kommen da dann Führungskräfte, IT-Verantwortliche mit externen Expertinnen und Experten zusammen, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und eben ja idealerweise Best-Practice-Lösungen kennenzulernen und auch zu entwickeln. Und dann gibt's natürlich in der Weiterbildung auch noch Angebote, wie zum Beispiel den zertifizierten Cyber Security Advisor. Das ist ein festes Angebot und wird auch gut nachgefragt, Gott sei Dank. Vielleicht kleiner Teaser, nächste Veranstaltung, 12.11. bei uns, bei der IHK, wird sich ums Thema Krisenkommunikation bei Cybersicherheitsvorfällen drehen. Also das, worüber wir jetzt ja auch viel gesprochen haben und was, glaube ich, ja fast genauso wichtig ist wie der Umgang damit.
Ja, toll, dass ihr in dem Bereich schon so viel macht. Da darf der ein oder andere Hörer sich gerne mal informieren und einmal reinschnuppern. Wir verlinken das auch ganz gerne in den Shownotes. Vielleicht noch abschließend gesagt, Petra, was würdest du Entscheidern gerne an Tipps oder jetzt irgendwie mit auf den Weg geben? Was, ja, vor allem Entscheidern oder Unternehmen, die glauben, ja, sowas passiert mir doch sowieso nicht.
Ja, vielleicht drei Punkte. Zum einen, Cyberangriffe sind sicherlich keine abstrakte Bedrohung. Und gerade wir beschäftigen uns ja momentan viel mit dem Thema Security und Defense, also das ganze Thema etwas weiter betrachtend, die Bedrohungen nehmen radikal zu auf alle. Das weiß man zwar, aber wenn es einen nicht selber erwischt hat, ist es vielleicht doch immer noch sehr abstrakt und es ist eben keine abstrakte Bedrohung. Zweiter Punkt, gute Vorbereitung ist kein Luxus, sondern Pflicht. Ob das jetzt ein Notfallhandbuch, ob das ein Sicherheitshandbuch ist, auf jeden Fall klare Kommunikationswege und Awareness-Programme. Ich denke, das ist so das kleine Einmaleins, das auf jeden Fall jeder machen sollte. Und der dritte Punkt, Appell, sich frühzeitig informieren und vor allem sich auch zu vernetzen. Wir stellen immer wieder fest, dass es schon eine hohe Schamgrenze gibt, über Vorfälle zu sprechen und sich auszutauschen. Und ich glaube, dass wir insgesamt nur besser werden können im Miteinander, wenn wir uns austauschen, wenn wir darüber sprechen, was hat funktioniert, was hat aber vielleicht auch nicht so funktioniert, gerade was das Resilienzthema betrifft. Also das wären so meine drei Botschaften.
Ja, Kommunikation ist auf jeden Fall ein guter Stichpunkt. Den sollte sich jeder auf jeden Fall auch groß auf den Zettel schreiben. Sebastian, hast du denn noch abschließende Tipps, die du mitgeben würdest, um ja sich dem Thema besser gegenüberstellen zu können?
Ja, also ich glaube, gerade die gesamte Security-Strategie wirklich mal auf den Prüfstand zu stellen, ja, die Phasen, die ich eben mal erläutert hatte, also von Prävention, Resilienz, Erkennung, ja, menschliche Komponente, einfach mal sich. Da gibt es viele Checklisten, da gibt es auch Partner, die einem dabei unterstützen, wirklich mal zu schauen, wo stehe ich überhaupt, und dann wirklich gezielt Maßnahmen für die jeweiligen Bereiche zu ergreifen und auch wirklich mal für den Ernstfall einen Tabletop-Exercise zu machen, wirklich eine Übung durchzuführen, den Ernstfall einmal intern durchspielen, die Notfallpläne wirklich mal durcharbeiten und gerade die Kommunikation, ja, wie von Petra angesprochen, wirklich mal testen und danach gegebenenfalls die Dokumentation und Prozesse schärfen. Was auch so immer wichtig ist, was viele Kunden vergessen, ist, eben auch mal eine Schutzbedarfsanalyse durchzuführen der Assets. Also wenn ich einen Krisenfall habe und ich im Notfall eine Wiederanlaufplanung durchführe, welche Systeme muss ich denn zunächst starten? Ja, dass ich weiß, was sind denn meine kritischen Assets, meine Kronjuwelen, ja, die ich sukzessive starten sollte. Was natürlich auch immer sehr hilfreich ist, ist gerade in so einem Fall, es ändert sich sehr viel und im Falle eines Vorfalls ist es essentiell, die richtigen Maßnahmen koordiniert einzuleiten. Und es ist auch in Ordnung, wenn man vielleicht selbst nicht die Kapazitäten hat, sowas durchführen zu können. Und das Know-how, gerade im Bereich Forensik und Incident Response Management, da bietet sich heutzutage wirklich an, sich da einen strategischen Partner auch beiseite zu stellen, der im Rahmen von einem Incident Response Service beispielsweise einen Onboarding mit mir macht als Kunde, und zumindest schon mal meine, die Key Facts über mich kennt und weiß, das sind die kritischen Assets, das sind die Kommunikationswege, das sind die Ansprechpartner, das sind die Prozesse. Und so kann mir ein Partner halt sehr schnell helfen, weil im Prinzip ist natürlich dann tatsächlich jede Sekunde Geld wert. Und vielleicht abschließend, ich glaube, das ist klar, wir leben halt in einer digitalen Welt, die sich wirklich rapide verändert. Und wie von Petra schon schön formuliert, das sind keine abstrakten Bedrohungen mehr, die sind existent. Die sollten wir ernst nehmen. Und denkt vielleicht teilweise einfach mal an Basics, an die Hörer. Man kann mit vielen einfachen Mitteln heutzutage tatsächlich doch wieder Themen angehen und sich auf den Prüfstand stellen. Security ist einfach keine Raketenwissenschaft. Ja. Sprecht offen über das Thema.
Ja, ich glaube, das waren zwei tolle Schlussworte. Vielen Dank euch beiden. Danke, Petra, auch, dass du deinen Fall so offen mit uns geteilt hast. Ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast. Offene Kommunikation ist wichtig. So können wir nur alle voneinander lernen. Auch toll, dass wir deine Learnings direkt mitnehmen konnten. Und danke auch, Sebastian, für die Einordnung und die Einschätzung aus Dienstleistersicht. Ich glaube, das war wieder eine super spannende Folge. Toll, dass ihr dabei wart. Vielen herzlichen Dank.
Ja, auch von meiner Seite vielen lieben Dank.
Gerne.
Danke, ciao, macht's gut.
Wow, was für eine spannende Folge, Melli. Ich sage schon mal vielen Dank nochmal an die Gäste. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen.
Ja, und wir würden uns auch diesmal wieder freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Wir sind zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja, schaut gerne mal rein, hört gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Froni, bis bald.
Bis bald. Thank you.